Zuerst einmal freut es uns, dass wir wieder mal bei euch sein dürfen. Vor allem freut es uns natürlich, dass wir bei euch in diesem neuen Haus sein dürfen. Im Alten sind wir schon, im Zelt sind wir auch. Das haben wir alles schon erlebt. Aber da zu sein, das ist natürlich etwas ganz Neues und etwas Einmaliges. Ich möchte euch beglückwünschen für euer neues Haus. Und wir haben es ja schon gehört, jetzt müsste das Haus noch mit Leben gefüllt werden. Das heisst, ich selber muss ja zuerst mit Leben gefüllt werden, oder? Wir müssen das Leben haben, wir müssen das Leben weitergeben. Und ich möchte eigentlich das, was meine Frau gesagt hat, ein bisschen noch vertiefen. Aber ich möchte euch noch etwas anderes sagen. Sie hat gesagt, wir können das nicht allein, Gott schafft es. Das heisst aber nicht, dass wir jetzt einfach die Hände in den Sack nehmen und denken, so jetzt lieber Gott, jetzt schaff's. Jetzt warten wir auf dich. Jetzt schaffst du. Irgendwie müssen wir selber auch ein bisschen mithelfen. Und ich möchte einfach euch heute Morgen mitnehmen und nochmal mit euch ein bisschen schauen, was ich eigentlich heute für ein Thema habe, das uns alle hilft, Leben zu haben. Leben in der Liebe von Jesus. Und ich möchte dazu zwei Verse lesen, auch aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Da schreibt der Apostel: So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt von uns? Wir sind ja nicht so für alles zu haben. Liebe wie Jesus. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann müssen wir doch sagen, und wenn wir uns selber dann sehen, dann müssen wir doch sagen, ist für uns eigentlich völlig unmöglich. Kein Mensch ist von Haus aus gut und gescheit und intelligent und geschickt genug, um zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Das müssen wir ganz einfach zugeben. Das ist ja so. Sicher, wir wissen alle zusammen, was gut ist und was böse ist oder was eben nicht gut ist. Und als Christen schaffen wir wahrscheinlich auch ziemlich hart und mühsam und aber auch mit aller Redlichkeit an uns selber, damit wir Jesus wieder ähnlicher werden. Für uns ist der christliche Glaube sehr wichtig. Und wir versprechen uns viel davon. Wir wollen das Ganze auch nicht schlecht machen, das ist wichtig. Aber genügt das, wenn wir uns Mühe geben? Genügt das, wenn wir versuchen, an uns zu arbeiten? Langt das, um nachher so zu leben und so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat? Jeder von uns, nehme ich an, wird in einer ehrlichen Stunde feststellen, dass man zu wenig geliebt, zu viel unter den Teppich kehrt, zu hart über andere geurteilt oder sogar andere verurteilt hat. Wir haben sehr fleissig uns selber angeschaut. Denkt, ja, so wie wir sind, sollten alle sein, oder? Wir haben vielleicht auch nur oberflächlich zugelassen, wenn uns irgendjemand eine Not geschildert hat. Oder dann sind wir vielleicht sogar viel zu schnell bereit gewesen, fertige Ratschläge zu erteilen. Dadurch ist eine ganze Menge in unserem Leben schiefgelaufen. Mit der Jesusliebe zu leben. Wie kann das praktisch werden in unserem Leben? Und wie können wir das lernen? Was für Schritte müssen wir dann tun, damit wir das lernen? Ich möchte euch mitnehmen und wir begleiten miteinander unseren Herr und Heiland, Jesus Christus, ein Stück in seinem Leben. Und dann schauen wir, wenn er es gemacht hat und versuchen, einmal da etwas mit überzukommen. Der erste Gedanke, den ich weitergeben möchte, ist, du kannst Gott nie genug danken. Du kannst Gott nie genug danken. Seht ihr, der Evangelist Matthäus berichtet von einer äußerst kritischen Stunde im Leben von Jesus. Ihr könnt es nachlesen im Matthäus Evangelium Kapitel 11, ab Vers 20. Jesus hat, so sagt es nicht die Geschichte, unzählige Menschen in der Stadt Chorazim, Bethsaida und Kapernaum von der grossen, herrlichen Gottesliebe erzählt. Er hat Kranken geheilt, er hat Dämonen austrieben, er hat Sündern Vergebung zugesprochen, er hat ermutigt, aufgerichtet und er ist sogar seinen Gegnern liebevoll begegnet und hat ihnen die Wahrheiten von Gott gezeigt. Aber das Ergebnis, das Jesus dort erlebt, ihr könnt das dann eben anlesen, ist eigentlich niederschmetternd. Man könnte ganz einfach sagen, Hauptsache, du bist gesund. Das ist ja das, was wir auch hören, sehr oft im Alltag, oder? Das Wichtigste ist doch, dass wir gesund sind. Vielleicht so ähnlich haben auch die Leute dort mal gedacht. Und sie haben es damit bewenden lassen. Der Geber von all diesen Wohltaten, die sie da erlebt haben, da war da hinten gleich gewesen. Der hat sie herzlich wenig gekümmert. Sie sind zwar körperlich gesund gewesen oder vielleicht sogar gesund geworden, aber geistlich sind die Menschen todkrank geblieben. Trotz dieser göttlichen Zuwendung ist weiter gesündigt worden. Man hat weiter in der Lüge gelebt, in der Selbstgerechtigkeit, im Ehebruch, in der Unversöhnlichkeit. Und man hat so weiter gelebt, wie man es vorher gemacht hat. So undankbar, das wissen wir, können Menschen manchmal sein. Für Jesus ist das Ergebnis oder Erlebnis sicher enttäuschend gewesen. Vielleicht sogar ein bisschen schockierend. Und was macht jetzt Jesus? Wie geht er mit dem Frust um? Er geht zwar mit dem Wort ins Gericht mit diesen Leuten, mit diesen starrköpfigen Menschen. Und er sagt, was eigentlich das bedeutet für ihre Zukunft. Aber er geht ins Gebet. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, Vater, ich preise dich, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Matthäus Evangelium Kapitel 11, in den Versen, wo ich gesagt habe, 20, nachzulesen. Jesus lässt sich also durch nichts und durch niemanden von der Anbetung von seinem Vater trennen, losreißen. Da kann die erschütterte Gefühlswelt noch so mächtig streiken. Es bricht nie der Wille zur Anbetung und damit auch zum völligen Vertrauen in Vater. Da mag unser Verstand stillstehen, nicht aber der Herzensentschluss, Vater, ich preise dich. Anbetung muss nicht grundsätzlich gegen unsere Gefühle oder unseren Verstand gehen, sondern er muss weit darüber ausgehen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, lesen wir in der Bibel. Vergiss es nicht, was er dir Gutes da hat. Also es geht viel weiter, wie das, was wir mit unserem normalen Verstand können erfassen. Es ist an uns, im Angesicht vom Unverständlichen, vom Unergründlichen, vielleicht sogar Unfassbaren und Unglaublichen, immer wieder den Schritt zu tun. Dennoch, Vater, ich preise dich. Ich lade alles, was mich belastet, los zu dir. Ich gebe es dir ab und ich gebe mich dir völlig und ganz hin. Ich preise dich. Denn dein Wille ist pure Liebe an uns Menschen, allem Bösen und allen Enttäuschungen zum Trotz. So würde es eigentlich aussehen, übereinstimmen im Leben mit der Jesu-Liebe das Leben. Das Zweite, wo man schon bereits ein bisschen angetönt hat, meine Frau hat etwas davon gesagt, ist, gönn dir das gute Wort von Gott. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, ab Vers 1, gibt Jesus uns ein Beispiel, und ihr kennt ja das selber sicher gut, wo er seine unerschöpfliche Kraftreserve rausholt. Es geht in dem Text in Matthäus 4 um die Versuchungsgeschichte von Jesus in der Wüste durch den Teufel. Dreimal sagt Jesus, es steht geschrieben. Immer wieder begegnet er einem Find mit dem Wort Gottes. Gott hat uns durch Jesus Christus gewissermaßen an den Blutkreislauf von seiner ewigen Liebe angeschlossen. Sein Leben ist unser Leben. Sein Friede ist mein Friede. Seine Liebe ist unsere Liebe. Das ist unbegreiflich, für unseren Verstand nicht einfach erfassbar, aber absolut klar und wahr. Aber automatisch läuft so ein Lebenskreislauf nicht. Auch der Lebenskreislauf läuft nicht automatisch. Genauso wie unser Körper zum Wohlbefinden Vitamin braucht, wo ihm zugeführt werden, weil der Organismus die nicht selber produzieren kann. So braucht der gesunde Glaube Vitamintherapie vom Wort Gottes. Wie wollen wir dann als Christen wirklich wachsen in unserem Leben? Wie wollen wir mündige Christen werden, wo nicht von jedem Luftzug vom Zeitgeist eine Verkältung überkommen und krank werden? Wie soll dann unser Glaube vital und unsere Liebe echt und unser Dienst vollmächtig werden und unser Immunsystem nicht einfach immer wieder zusammenbrechen unter dummen Versuchungen, die an uns ankommen, oder unter dem Druck, den man heute hat im Leben, im Arbeitsalltag oder durch schwere Nöte, die man erfahren muss. Kaum ist Jesus aus dem reich gesegneten Gottesdienst von der Johanneskirche, ich will das extra ein bisschen schön machen, oder? Komm, ihr wisst wieder, der Johannes war im Jordan und hat Jesus getauft. Und da hat er noch die Stimme gehört, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder? Kaum ist er aus dem schönen Johanneskirche aus dem Gottesdienst gekommen, steht eben auch schon der Find da, der Teufel. Und er versucht ihn, er geht in die Wüste und er wird versucht vom Find. Ja, und er wird da ganz einfach davon angestellt, dass er Fragen soll beantworten und soll Stand haben. Ihr wisst all das. Der Find, der ist sehr, sehr kultiviert und motiviert auftreten. Er hat ihm ein paar Vorschläge gemacht, wie er die soziale Frage und wie er Gottes Frage und wie er die Machtfrage in seinem Leben schnell und einfach könnte lösen. Ihr kennt die Geschichte sicher alle auch gut. Bei Jesus lernen wir, wenn wir jetzt auf ihn schauen, dass ein kein Schutz- und Trutzwort, kein Meinungsaustausch, keine Diskussion und kein Grübeln über das, was uns da vorgestellt wird, uns aus dieser Versuchung heraus löst. Das Einzige, was ihn daraus gelöst hat, ist, dass er abgestellt hat auf das Wort Gottes. Gesagt hat, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das hat ihm geholfen, zu widerstehen. Das hat ihm geholfen, in dieser Versuchung können, Sieger zu bleiben. Und es ist ihm klar geworden, dass wenn das, wo er sagt, es steht geschrieben, dass das des Vaters ist. So wie wir es gelesen haben. Sagen wir es doch einmal ganz klar für uns alle. Verständlich und einfach. Wer nicht in der und mit der Bibel, mit dem Wort Gottes lebt, der lebt absolut ungesund. Absolut ungesund. Der packt dann Kinderkrankheiten und die Immunschwächen vom Glauben, wenn danach etwas in sein Leben nie kommt. Und darum ist es wichtig, gönnt ihr jeden Tag die Vitaltherapie von Gott, das regelmäßige und ausgewogene Nahrungsaufnahme aus seinem Wort. Dann hat die Liebe von Jesus in uns alle Wachstumschancen, die wir überhaupt brauchen. Das heisst, mit der Jesusliebe leben. Noch ein dritter wichtiger Gedanke. Gib in deinem Leben am Nächsten Vergebung Gottes weiter. Gib ihm die Vergebung Gottes weiter. Das Kreuz von Jesus, wo wir da ein Symbol haben, in diesem neuen Saal. Das Kreuz von Jesus ist die hässliche Verpackung von einem wunderbaren Schatz, der uns gegeben wird. Wir entdecken ihn, wenn wir das Vergebungswunder von Gott erleben und leben. Jesus selber hat in seiner schwersten Stunde unter brutalen Qualen ausgerufen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, das ist der Volltreffer von der göttlichen Vorschussliebe, die ausnahmslos und bedingungslos jedem Mensch gilt. Von dieser Vorschussliebe Gottes hat Jesus schon immer gelebt und er hat sie auch weitergegeben. Für alle, hör und sichtbar am Kreuz, das erste Mal, wo er das wirklich ausruft, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie machen. Aber dann auch immer wieder täglich in unserem Leben. Sollte nicht auch wir uns einhängen bei dem Gottesknecht, der mir alle meine Sünden vergibt, ich würde es noch ein deutlicher sagen, der mir alle meine Sünden täglich und reichlich vergibt, so wie es der Psalmist sagt. So wird Gottes Liebe konkret. So setzen wir ihre verborgene, aber reale, heilsame Energie frei. Etwas Gutes zu tun, ihr Lieben, etwas Gutes zu tun, das kann jeder. Das kann jeder, wenn er will. Vergeben, wirklich vergeben, kann nur der, der selber von Gottes Liebe und Gottes Vergebung lebt und sie erlebt. Viel Liebe, so sagt die Bibel, wird der, dem viel vergeben worden ist. Nachzulesen, Lukas Evangelium, Kapitel 7, Vers 47. Wer von Herzen kann vergeben, der wird selber in die grösste und herrlichste Freiheit geführt, die wir uns vorstellen können. Ich möchte zum Schluss einen Brief aus dem 15. Jahrhundert, der erhalten geblieben ist, lesen und euch weitergeben. Er gibt ein grossartiges Zeugnis von der Kraft der Vergebung. Und er ist geschrieben worden von einer Maria Rubens an ihren Mann Jan. Und der Mann ist wegen Ehebruch todsmal zum Tod verurteilt worden. Wenn das heute noch passieren würde, wären viele Todesurteile fähig. Und da schreibt die Frau, und ich lese euch das vor, so wie ich das auch gelesen habe. Mein lieber und sehr geliebter Mann, ich vergebe euch, ist natürlich noch eine andere Sprache noch wieder heute, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Ängsten, daraus ich euch gern mit meinem Brief erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte, verglichen mit so vielen großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung von meinem himmlischen Vater erflehe? Meine Seele ist so mit euch verbunden, dass ihr nicht leiden dürft. Ich leide alles mit euch. Ich werde mit ganzer Kraft Gott für euch bitten und mit mir unsere Kinder, sie haben einige Kinder gehabt schon, und mit mir unsere Kinder, die auch sehr euch grüßen lassen und so sehr verlangen, euch zu sehen. Das weiß Gott. Geschrieben zu Köln am 1. April, nachts zwischen 12 und 1 Uhr im Jahr 1572. Nachsatz: Schreibt nicht mehr, ich unwürdiger Mann. Es ist euch doch vergeben, eure treue Ehefrau Maria Rubens. Der Brief, der da geschrieben worden ist, hat eigentlich nicht vorhersehbare Folgen gehabt. Es ist nämlich das Todesurteil über den Jan aufgehoben worden. Ein bisschen später ist dann die Familie über den Rhein nach Singen ausgewandert oder gezogen. Und anderthalb Jahre später ist dem Ehepaar nochmal ein Bub geschenkt worden. Der Peter Paul Rubens, der berühmte niederländische Maler. Das ist die Geschichte von seinem Vater und von seiner Mutter. Ohne Vergebung hat das Gesetz Todesstrafe durchgeführt und die Todesstrafe hätte in sein Leben ausgelöscht. Gottes unbegreifliche Liebe aber und die gelebte Vergebung ermöglichen einem Todeskandidat einen Neuanfang auf dem Felsenfundament von der unverdienten Gnade. Das gilt durch Jesus Christus auch für uns heute Morgen. Und seht ihr, das heisst, mit der Jesus-Liebe zu leben. Gebt eure Vergebung, die ihr überkommt von Gott, gebt die weiter. Nur dann kann wirklich Leben entstehen. Solange noch irgendwelche Sachen da sind, wo wir gegen irgendjemanden haben, wird in einer Gemeinde das Leben nie zur Entfaltung kommen. Gebt das weiter. Lebt aus dem Wort Gottes jeden Tag, wo ihr es könnt lesen. Und vergesst nicht zu danken dem, der all eure Sünden getragen hat. Dem, der sein ganzes Leben für uns gegeben hat. Ich lese einmal die beiden Vers. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns geopfert oder gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Lebt in der Liebe. Amen. Jetzt dürfen wir noch mal zwei Lieder, glaube ich, hören. Danke.